funktionieren immer, aber manchmal die
Technik. Die Technik nicht, genau. Ich muss gerade hier mal gucken. Wow, wunderbar. Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Mit meiner neuen Aufgabe, die ich bekommen habe, versuche ich jetzt alle Gemeinden mal zu besuchen. Ihr seid die zweite nach der Frankfurt-Hügelstraße-Gemeinde, wo ich sein darf und wo ich euch kennenlernen darf. Das ist mir eine große Ehre. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und irgendwie macht mein Ding hier einen Abgang. Warum, weiß ich nicht. Ganz herzliche Grüße aus Seligenstadt, aus der Gemeinde, in der ich jetzt 12 Jahre Pastor bin. Und ich möchte gerne nicht über das Neue Testament, nicht über den ersten Johannesbrief sprechen, sondern ich möchte gerne mit euch in die späte Zeit, in die ganz späte Zeit des Volkes Israel gehen. Bevor wir das tun, möchte ich aber gerne nochmal beten. Lieber Herr, ich will dir ganz herzlich danken, dass du hier in unserer Mitte gegenwärtig bist. Danke, Herr Jesus, dass du uns kennst, jeden von uns, dass du weißt, was wir mitgebracht haben heute an Fragen, an Sorgen, an Nöten und auch an Zweifel. Ich danke dir, dass du das siehst. Und ich danke dir, dass du jeden von uns unendlich lieb hast und in unser Leben hineinsprechen möchtest, auch an diesem Abend. Herr, und so bitte ich dich, dass du mir hilfst, so zu reden, wie es dir gefällt. Ja. Und dass du uns hilfst, nicht mit den Ohren des anderen, sondern mit eigenen Ohren und mit dem eigenen Herzen zu hören, was du ganz persönlich uns sagen möchtest. Und wir danken dir, dass du hier gegenwärtig bist und dass du Freude hast, in unser Leben hineinzusprechen. Amen.
Amen.
So, ich muss leider jetzt erstmal hier nochmal schnell...
Energie?
Ich glaube nicht, dass es an der Energie liegt, sondern dass irgendwie hat er sich einfach nur verabschiedet. Und
dann singen wir gerade nochmal das Lied, das wir gerade eben gesungen haben.
Ja, ich möchte mit euch in die späte Zeit des Volkes Israels gehen. Nehemia war ein Mann, der von Gott beauftragt wurde, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, die zerstört wurden von Nebukadnezar, dem babylonischen König. Und im Jahr 433 vor Christus, Nehemia, der war Mundschenk des persischen Königs, und er war gerade zum zweiten Mal in Jerusalem angekommen und ich sage jetzt mal fiktiv, er dachte über die letzten 100 Jahre nach. Was war in den letzten 100 Jahren nicht alles geschehen? Fast genau 100 Jahre war es her, dass der persische König Kyros die Rückkehr von fast 50.000 Juden in unser Land erlaubte. Die Zeit des Exils, der babylonischen Gefangenschaft, so schrecklich sie war endlich vorbei. Mein Volk, das überrannt und verschleppt wurde, weil es andere Götter verehrte und nicht den Herrn, unseren Gott, der uns doch immer wieder seine ganze Liebe und Macht erwiesen hatte. Wir durften zurück in das gelobte Land. Fast 100 Jahre ist es nun her, dachte Nehemia, dass das Volk mit dem Wiederaufbau des zerstörten Tempels begonnen hatte. Ja, damals wollten sie Gott wieder neu von ganzem Herzen dienen und ihm gehören. Deshalb musste der Tempel wieder aufgebaut werden. Doch die Ausländer, die mittlerweile um Jerusalem herum lebten, die machten es den Rückkehrern nicht leicht. Trotzdem, ungefähr 20 Jahre nach der Rückkehr, das war ungefähr im Jahr 516 vor Christus, wurde der Bau des Tempels abgeschlossen. Und dann vergingen noch einmal 70 Jahre, so dachte Nehemia bei sich, bis mich mein Bruder in Susa besuchte. Susa, das war Sitz des persischen Königs, wo Nehemia als Mundschenk diente. Es muss ungefähr das Jahr 446 gewesen sein. Ich war Mundschenk beim König. Die Perser hatten fast die ganze damalige Welt eingenommen. Sie waren nahezu uneingeschränkte Herrscher in der bekannten damaligen Welt. Mein Bruder Hanani kam direkt aus Jerusalem zu Besuch. Ich war so gespannt, was er wohl berichten würde. Es war traurig. Der Tempel stand zwar, aber die Mauern der Stadt und ihre Tore waren immer noch völlig zerstört. Nebukadnezar, der Babylonier, hatte damals die Stadt in Schutt und Asche gelegt und das ganze Volk, fast das ganze Volk, in die Gefangenschaft weggeführt. Dabei war es doch die Stadt Gottes, das heilige Jerusalem. Mir war klar, Nehemia, mit der Kraft Gottes wirst du nach Jerusalem gehen und dort den Wiederaufbau der Stadt in die Hand nehmen. Das ist jetzt mein Auftrag von Gott. Gesagt, getan. Wir begannen, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. Es war eine turbulente Zeit mit vielen Auseinandersetzungen. Und dann musste ich leider noch einmal nach Susa zurück, zum persischen König. Fast 12 Jahre lang brauchte ich, bevor ich wieder in mein geliebtes Jerusalem zurückkommen konnte. Und jetzt ist es das Jahr 433. Ich bin gerade mal eine Woche wieder in meiner geliebten Stadt. Und ich war entsetzt. Ich war entsetzt, was ich da sehen musste. Es war wie beim ersten Mal. Die Buße des Volkes hielt nicht lange. Viele der Männer, die Gott noch so hoch und heilig versprochen hatten, keine fremden Frauen zu heiraten, taten es doch. Und sie vermischten sich mit anderen Völkern. Das ganze Volk ist nur noch auf Profit aus. Der arme kleine Mann hat kaum eine Chance zu bestehen. Und das mit den Opfergaben, das ist schlimmer als je zuvor. Wenn überhaupt jemand ein Opfer bringt, dann nur Ausschussware. Das, was Fehler hatte, das, was verletzt war, das, was nichts wert war. Und den 10. Teil der Ernte und des Ertrages, die brachte man auch nicht mehr zum Herrn. O Herr, wie wird das nur mit uns enden? Ich gestehe, das war fiktiv, aber so ungefähr könnten die Gedanken des Nehemias gewesen sein, als er zurückkehrte nach diesen 12 Jahren, die er bei dem König noch einmal Mundschenk war. 12 Jahre waren zwischen der ersten und der zweiten Reise des Nehemias vergangen. Und in dieser kurzen Zeit war das Volk Israel wieder ganz weit weg von Gott gekommen. In diesen 12 Jahren herrschte ein Gouverneur über Juda, der von dem persischen König eingesetzt wurde. Und genau in dieser Zeit beauftragt Gott einen Propheten. Das war alles nur Vorrede bisher. Ein Prophet, der zu dem Volk Israel reden soll. Sein Name ist Maleachi. Maleachi ist einer von den 12 kleinen Propheten. Das heißt nicht, dass er kleinwüchsig ist, sondern das heißt, dass seine und die anderen Schriften der 12 kleinen Propheten einfach nur kurze Schriften sind, die uns überliefert sind. Nicht so umfangreich wie zum Beispiel Jesaja oder Jeremia. Maleachi hat noch eine andere Besonderheit. Maleachi ist der letzte Prophet, den Gott berufen hat, bevor Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Zumindest von dem wir wissen und der uns etwas Schriftliches hinterlassen hat. Er wirkte ungefähr zwischen 440 und 430 vor Christus. Und nach seinem Wirken ist eine lange Zeit des Schweigens Gottes, 400 Jahre, bevor er in Jesus Christus noch einmal gesprochen hat. Wir wissen ein paar prophetische Aussagen von anderen, von den Propheten, besonders Jesaja und andere Propheten, haben natürlich über diese Zeit etwas ausgesagt, aber wir haben niemanden, der in dieser Zeit selber als Prophet uns etwas überliefert hat. Diese Botschaft des Maleachis, ich glaube, sie ist auch heute für uns noch ganz aktuell. Und ich möchte mit euch heute einfach die ersten 5 Verse im ersten Kapitel des Buches Maleachi, dass wir uns sie anschauen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt das mit auf. Ich habe es aber auch, glaube ich, hier mitgebracht. Dieses Buch enthält die prophetische Botschaft, die der Herr dem Volk Israel durch Maleachi ausrichten ließ. Ich liebe euch, ihr Leute von Israel. Ich liebe euch, ihr Leute von Israel, hatte der Herr gesagt, aber ihr entgegnet, lieben? Davon merken wir nichts. Darauf antwortet der Herr, sind nicht Esau und Jakob Brüder? Trotzdem liebe ich Jakob, Esau aber hasse ich. Ich habe das Erbland der Nachkommen Esaus, das Bergland von Edom, zur Wüste gemacht und es den Schakalen überlassen. Die Leute von Edom erklären zwar, unsere Städte sind zerstört, doch wir bauen sie wieder auf. Aber ich, der Herr, der Herrscher der Welt, sage, sie sollen nur bauen. Ich werde es wieder niederreißen. Ihr Gebiet wird das gottverlassene Land heißen und sie selbst das Volk, das in alle Zukunft meinen Zorn zu spüren bekommt. Mit eigenen Augen werdet ihr es noch sehen und werdet dann sagen, groß erweist sich der Herr über dem Gebiet Israels. 5 Verse, nicht ganz einfacher Text, oder? Aber die erste Botschaft, das erste Wort, das Gott seinem Volk sagt, ist, ich liebe euch. Ich liebe euch, ihr Leute von Israel. Ich habe euch geliebt, sagt Gott zu seinem Volk. Das ist das erste, die erste Botschaft, die erste, das, was Gott am meisten am Herzen ist. Ich habe euch immer geliebt, durch die ganze Geschichte hindurch. Wir sind ja fast am Ende der Geschichte des Gottes mit seinem Volk. Ich habe euch durch die ganze Geschichte hindurch geliebt. Ich habe euch zuerst geliebt. Manchmal denken wir, dass der Gott des Alten Testamentes ein anderer Gott ist als im Neuen Testament. Wir haben gelesen beim 1. Johannes, Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist doch schon auch im Alten Testament schon so. Gott hat sein Volk zuerst geliebt. Und zwar nicht, weil dieses Volk so ein tolles Volk war, weil es so bewundernswert war, weil es so viel Gaben hatte, sondern einfach, weil Gott sich dazu entschieden hat. Einfach, weil Gott es so wollte. Ich habe euch erwählt, um aus euch, ihr ein kleines, unbedeutsames Völkchen wart. Unbedeutend. Eine große Nation zu machen, zu der die ganze Welt aufblicken würde. Ich habe euch immer geliebt. Keinen Moment in der Geschichte habe ich euch nicht geliebt. Und auch heute noch liebe ich euch und ich werde euch immer lieben. In diesem einen Satz steckt unglaublich viel Leidenschaft Gottes drin. Engagement Gottes. Und dieses Engagement sehen wir im Laufe der Geschichte Gottes mit seinem Volk, wie es immer wieder zum Gegenüber seine Liebe macht. Wie er immer wieder sich um das Volk bemüht. Wie er Wunder getan hat. Wie er übermächtige Feinde vertrieben hat. Wie er gesegnet hat, wie er das Volk stark gemacht hat, wie er versorgt hat mit Manna und Wachteln und Wasser aus dem Felsen. Ich habe euch immer geliebt. Aber ihr habt so oft meine Liebe nicht erwidert. Ich habe meine Liebe erwiesen dadurch, vor allem dadurch, dass ich euch aus Ägypten herausgeführt habe. Ich habe euch gerettet. Aus der Gebundenheit, aus der Gefangenschaft. Aber ihr habt mich so wenig geliebt. Und jetzt sagt ihr, bitteschön, wo ist deine Liebe? Wo ist sie denn, diese Liebe? Zeig sie uns doch, wir können sie nicht erkennen. Das Volk war blind, die Liebe Gottes zu erkennen. Ich habe mich gefragt, woher dieser Vorwurf? Woher kommt das? Wahrscheinlich Ganz einfach aus dem Grunde, dass das Volk dachte, aha, jetzt kommen wir aus dem Exil raus, jetzt kommen wir zurück in das verheißene Land und jetzt wird es wieder so sein wie zur Zeit Davids und Salomos. Jetzt wird es wieder sein, dass wir ein mächtiges Volk werden und Honig und Milch wird fließen und es wird uns wieder super toll gehen. Aber das war leider nicht so. Die Widerstände waren da, es war immer noch ein persischer Gouverneur über sie oder eingesetzt, der über sie herrschte. Sie waren noch nicht frei. Es war mühselig, es war kein Zuckerschlecken. Da waren Kämpfe da. Das war nicht so easy peasy, wie sie sich das gewünscht hatten. Wo ist denn deine Liebe? Kennt ihr das? Kennen wir das? Diese Frage, haben wir das auch schon mal gedacht? Dass das plötzlich schwierig wird in unserem Leben, dass da plötzlich Krisen kommen oder Dinge hineinkommen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben und die wir überhaupt nicht wollen, wo plötzlich so richtig Schlimmes in unser Leben hineinkommt? Schwere Krankheit? Verlust eines liebenden Menschen, Verlust des Arbeitsplatzes oder was auch immer, wo wir durch ganz große Tiefen gehen und fragen, Gott, wo ist denn deine Liebe? Ich kann sie nicht sehen. Wenn Schwierigkeiten in deinem Leben auftauchen, wenn Schweres geschieht, heißt es nicht, dass Gott dich nicht liebt. Schlimme Dinge geschehen. Das ist leider so. Und sie geschehen uns allen. Ob wir Christen sind oder nicht Christen. Wir erleben das. Gott weiß, warum wir oft nicht. Gott lässt es zu. Wir verstehen es nicht. Aber dann ist nicht die Frage, ob Gott uns dann noch liebt. Sondern die Frage ist, ob wir dann noch Gott lieben. Das ist die entscheidende Frage. Und ich glaube, das ist die Frage, die Gott seinem Volk stellt. Jetzt seid ihr in der Situation, wo nicht alles toll läuft, wo es nicht so leicht ist, liebt ihr mich noch? Und offensichtlich war die Antwort nein. Denn das Volk hat sich nicht mehr wirklich um Gott gekehrt. Er war nicht mehr wichtig in ihrem Leben. Er war plötzlich nur noch Nebensache. Nebenrolle, nicht mehr Hauptrolle, sondern Nebenrolle. Liebst du Gott auch dann, wenn es schwer wird? Das ist schon die Frage, die dem Hiob gestellt wurde. Liebst du Gott auch dann, wenn Leid in dein Leben hineinkommt? Israels Vorwurf an Gott, wir erkennen nicht, dass du uns liebst. Unsere Lebensumstände sprechen nicht dafür. Jetzt muss ich nochmal dazu sagen, es gibt ja einen klaren Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund, zwischen dem alten Volk und dem neuen Volk. Das alte Volk hat tatsächlich die Verheißung von Wohlstand, von äußerer Unversehrtheit, von sicheren Grenzen des Landes. Diese Verheißung haben sie. Wenn ihr wirklich mich von ganzem Herzen liebt, dann wird es euch wohl gehen in eurem Land. Das war ein physischer Segen, den sie hatten. Die Ernte wird gut sein. Ihr werdet reichlich ernten, wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich ehrt. Ihr werdet Sicherheit haben vor euren Feinden, wenn ihr mich liebt und wenn ihr mich ehrt. Ihr werdet Besitz anhäufen, sage ich mal. Und das ist im Neuen Testament anders. Wir haben keine Verheißung auf gesundheitliche Unversehrtheit. Wir haben keine Verheißung auf Reichtum. Es gibt Prediger, die uns das weismachen wollen. Die sagen, wenn du nur genug glaubst, wenn du nur alles richtig machst, dann wirst du reich, dann wirst du gesund, dann... Solche Versprechungen gibt es auch heute noch, aber ich glaube nicht, dass wir das in der Bibel finden. Der Segen, der uns verheißen ist, ist ein anderer Segen. Es ist ein geistlicher Segen. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, dann wird in allen Schwierigkeiten deines Lebens Gott mit seinem Frieden, mit seiner Gegenwart, mit seinem Trost, mit seiner Kraft, vielleicht sogar mit seiner Freude in deinem Leben gegenwärtig sein. Gott gibt dem Volk eine nicht so einfache Antwort. Er sagt, Jakob und Esau waren Brüder. Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Habt ihr da schon mal dran rumgebissen an diesem Satz? Ja, da beißt man dran rum. Wie ist das zu verstehen? Da wird auch immer gesagt, Gott liebt alle Menschen. Jeder Mensch, der über diese Erde geht, ist von Gott geliebt. Aber der Esau war wohl der Einzige, den Gott nicht geliebt hat. Kann das so sein? Ich glaube, dass es hier nicht darum geht, dass Gott den Esau gehasst hat, in dem Sinne, wie wir es verstehen heute, sondern Gott liebt alle Menschen, aber er ist gerecht. Und er wird einmal alle Ungerechtigkeit richten. Wir sind in der Gefahr, dass wir so einen lieben Opa Gott uns bauen. Ach, ich habe alle Menschen lieb, ich habe euch alle lieb. Aber Gott ist heilig und Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und er wird einmal richten. Er wird gerecht richten. Und ich glaube, das ist der Punkt. Gott sagt, ich habe Jakob und seine Nachkommen erwählt und mich ihrer erbarmt. Und ich habe sie zu meinem Volk gemacht. Nicht aus besonderen Gründen, nicht weil der Jakob besser war als der Esau. Jakob war nicht besser als der Esau. Wir wissen das. Ich habe Jakob erwählt, um ihm meine Gnade erfahren zu lassen. Aber Esau, ich habe mich entschlossen, dass Esau gerechtes Gericht erfahren wird. Also Jakob habe ich zum Gegenstand meiner Gnade gemacht, Esau zum Gegenstand meines Gerichts. Da können wir jetzt sagen, wo ist denn da Gerechtigkeit? Wer bist du Mensch, sagt Paulus im Römerbrief. Wer bist du Mensch, dass du das beurteilen willst? Gott macht hier keine Aussage darüber, wer von den beiden besser oder schlechter war. Er macht keine Aussage darüber, ob der eine in den Himmel kommt oder der andere nicht, sondern er sagt, dem Jakob, da will ich zeigen, was es heißt, dass ich nicht nach meiner Gerechtigkeit handle, dass ich in Gnade handle, dass ich mich über Menschen erbarme, über ein Volk erbarme, das es eigentlich nicht verdient hat. Und bei Esau könnt ihr sehen, was das gerechte Urteil ist über alle Menschen, auch über uns. Also Israel soll erkennen, dass Gott sie zum Gegenstand seiner besonderen Liebe gemacht hat. Er hat sie erwählt, obwohl sie es nicht verdient haben. So heißt es schon im 5. Buch Mose, der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Oder man könnte auch sagen, weil ihr besser seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte, weil er sich entschlossen hat, euch zu lieben. Die Liebe Gottes ist bedingungslos. Und deswegen können wir sagen, Gott hat mich zuerst geliebt. Bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, was es bedeutet, Gott zu lieben. Bevor ich überhaupt eine Ahnung habe, dass er Interesse an mir hat, hat er schon seine Liebe offenbar gemacht. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Gott sich einfach entschieden hat. Deswegen liebt er uns. Das ist, ich versuche zu sagen, unmenschlich. Es ist nicht menschlich. Wir Menschen, wir lieben, weil der andere so nett ist oder weil der andere was Gutes für uns getan hat. Aber Gott liebt bedingungslos. Das Volk Israel hatte Zweifel an der Liebe Gottes Und sie haben Gott nicht zurückgeliebt. Gott war ihnen relativ gleichgültig. Er spielte nicht mehr die Hauptrolle. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Bist du mit Haut und Haaren davon überzeugt und davon begeistert, dass du geliebt bist von ihm? Dass Gott dich liebt? Bist du da mit Haut und Haaren davon überzeugt und begeistert davon? Liebst du ihn auch von ganzem Herzen? Nimmst du ihn ernst in deinem Leben? Ehrst du ihn mehr als alle anderen Dinge in deinem Leben? Das sind die Fragen, die Gott mit seinem Volk hier gerne besprechen möchte. Und die er auch mit uns besprechen möchte. Und in Vers 5 heißt es dann zum Schluss, wenn ihr seht, wie groß die Liebe Gottes ist und wenn ihr gleichermaßen seht, wie schrecklich das Gericht Gottes ist. Wenn ihr das beides seht, dann werdet ihr nicht mehr sagen, wo ist denn seine Liebe? Wenn ihr erkennt, vor was für einem Urteil Gott euch gerettet hat, dann werdet ihr diese Frage nicht mehr stellen. Sondern ihr werdet sagen, wie herrlich ist der Herr über die Grenzen Israels hinaus. Er wird ein herrliches Reich aufrichten, in dem Gerechtigkeit und Liebe herrschen. Und er hat heute schon angefangen, dieses Reich aufzurichten unter uns, in seiner Gemeinde. Und er wird einmal kommen und er wird dieses Reich aufrichten, dann wird keine Ungerechtigkeit mehr sein. Wir dürfen heute schon Anteil haben an diesem Reich durch den Glauben an Jesus. Ich möchte zwei Bibeltexte nochmal lesen, zwei Verse, Abschnitte, einmal aus dem ersten Johannesbrief noch einmal und aus dem Hebräerbrief. Johannes schreibt, dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Und ein zweiter Text, und da ist ein Fehler drin, das ist Kapitel 12, nicht Kapitel 10. Wir wollen dankbar sein, weil wir schon jetzt Anteil an jener neuen Welt bekommen, die durch nichts erschüttert werden kann. Lasst uns Gott in heiliger Scheu und Ehrfurcht danken und ihm dienen, wie es ihm gefällt. Das ist die angemessene Reaktion, die eigentlich das Volk Israel hätte zeigen sollen. Und das ist die Reaktion, die angemessen ist auch für das Volk Gottes in unserer heutigen Zeit. Das ist die angemessene Reaktion für uns. Lasst uns Gott in heiliger Scheu und Ehrfurcht danken für das, was er für uns getan hat, für seine Liebe. Und ihm dienen, wie es ihm gefällt, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und ich möchte schließen mit drei Fragen, die ich uns mitgeben möchte. Die erste Frage ist, kann es sein, dass wir Gottes Liebe zu sehr daran messen, wie gut es uns geht? Dann haben wir ein Problem. Dann wird unser Glauben an die Liebe Gottes erschüttert, wenn wir das gleichsetzen. Je besser es mir geht, desto mehr liebt Gott mich. Ich glaube, dass das viel tiefer oft in unserem Denken ist, als wir das ahnen. Kann es sein, dass wir Gottes Liebe daran messen, wie gut es uns geht? Kann es sein, das ist die zweite Frage, dass wir vergessen, wovor Gott uns gerettet hat? Und dass das Hauptkennzeichen seiner Liebe ist. Nicht, dass es uns so gut geht, ist das Hauptkennzeichen seiner Liebe, sondern, dass wir gerettet sind. Dass er uns erlöst hat, dass er uns herausgerissen hat aus der Verlorenheit, aus der Verkettung mit Sünde, mit Tod und mit Teufel. Dass er uns gerettet hat aus der ewigen Trennung von ihm. Wir sind alle unfähig, vor Gott zu bestehen. Alle, ohne Ausnahme, keiner ist gut, so gut, dass er vor Gott bestehen kann. Es ist reine Gnade, es ist reine Liebe, dass Gott in Jesus sich selbst in den Tod hineingibt, damit wir nicht sterben müssen. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir vergessen, wie schlimm es um uns steht ohne Jesus. Und Gott bewahre uns davor zu meinen, wir hätten das Recht, von ihm ein bequemes, schönes Leben ohne Leid und Schwierigkeiten einzufordern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz für uns heute, für unsere Christenheit in der westlichen Welt. Ich möchte ihn wiederholen. Gott bewahre uns davor zu meinen, wir hätten das Recht, von ihm ein bequemes Leben ohne Leid und Schwierigkeiten einzufordern. Und die letzte Frage. Kann es sein, dass wir seine Liebe oft nicht so erwidern, wie es ihm gebührt? Und dass uns deshalb so viel innerer Segen und Frieden verloren geht? Amen.
Amen.